Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 167 des Freelancer-Podcasts. Und bei mir ist heute wieder ein Gast, und zwar ist Maximilian Antosch bei mir. Hi Max.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du hier bist, Max. Wir sprechen heute über Thema Krise. Das ist jetzt nicht vielleicht das schönste Thema, aber wir wollen ja auch vor allem über Lösungen heute sprechen. Mhm. In den letzten Wochen ging es im Podcast schon um das Thema, ich hatte eine Freelancerin zu Gast, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was so dieses Gefühl der Krise aktuell macht und ob das vielleicht bei einigen Freelancern mehr auftritt als anderen und was auch vor allen Dingen dieser gefühlten Krise, bei vielen Leuten ist es ja erstmal so, okay, wir wissen, Inflation steigt, wir haben die Energiekrise, aber wie wirkt sich das jetzt eigentlich tatsächlich bei uns im Alltag als Freelancer aus? Da gab es dann jetzt vor einigen Wochen noch eine Folge, wo ich mit meinem ehemaligen Co-Host Lukas gesprochen habe über die Zahlen des Krisenbarometers von Freelancer Map. Da ging es dann wirklich darum, diese Zahlen mal anzuschauen, was sagen Freelancer eigentlich. Ist natürlich auch nicht hundertprozentig repräsentativ, weil es, ich glaube, wie viele Teilnehmer waren es? 500 oder so? Aber es ist auf jeden Fall schon mal aussagekräftiger als... Ja. Wenn man einfach anekdotisch immer mal wieder so Freelancer fragt, hey, wie sieht es bei dir aus? Und dabei ist rausgekommen, dass es doch echt viele Freelancer jetzt in ihrem Alltag merken. Ich würde sagen, so 50% haben zumindest gesagt, dass es irgendwie nicht mehr so ist wie vorher und dass sie merken, dass sich da was tut. Und umso besser, dass du heute hier bist. Du bist, stell dich vielleicht erstmal vor, bevor ich jetzt hier so viel vorwegnehme. Wer bist du? Was machst du? Und dann reden wir gleich mal ein bisschen darüber, was man so machen kann gegen die Krise.
Ja, super gern. Erstens nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich schon sehr auf das Gespräch mit dir jetzt. Ich bin der Max, bin Österreicher, bin Salzburger. Ich versuche meinen Dialekt einigermaßen in Grenzen zu halten.
Quatsch, brauchst du nicht.
So dass man mich versteht zumindest.
Ja.
Wir arbeiten, eine kleine Beratung, wo wir mit mittlerweile mehr als 100 Freelancer und Freelancerinnen und auch kleinen Agenturen arbeiten durften. Und was wir ganz speziell machen, ist, wir schauen uns an, wie können die eigentlich den Wert ihrer Leistung wirklich glasklar kommunizieren und auch Angebote wirklich aufzubauen, die man vor allem wieder und wieder fast so wie eine Art von Paketen verkaufen kann, weil dann im Regelfall alles deutlich einfacher wird. Von der Akquise bis zur Zusammenarbeit hat das Ganze dann einen roten Faden. Und das sind sicher auch Dinge, über die wir jetzt gleich sprechen werden, weil da habe ich sehr, sehr klare Überzeugungen und Erfahrungen auch gemacht. Und deswegen, ja. Bin ich schon gespannt, auf was jetzt kommt.
Mhm. Du berätst vor allem, ich würde sagen, erfahrenere Freelancer. Ist das richtig? Also Leute, die jetzt nicht gerade starten, sondern schon eher so Leute, die dann so aufs nächste Level wollen und aus ihrer Karriere vielleicht ein bisschen mehr machen wollen.
Genau, also unser Fokus ist definitiv, wenn jetzt jemand an dem Punkt ist, an dem man nicht mehr weiterkommt sozusagen und aus dem Zeit-gegen-Geld-Thema sagt, okay, jetzt möchte ich so aufs nächste Level und ich habe mich ja nicht selbstständig gemacht, ich bin ja nicht Freelancer, was ja immer eine Art von Freiheit für mich hat, um erst recht wieder so zu arbeiten wie in einer Anstellung. Ja. Nur statt einem Chef jetzt fünf und dafür aber, genau. aber viel mehr Druck auch, eben Stichwort Krise, sondern wie kann ich mir eigentlich immer mehr auch ein Unternehmen aufbauen, das Stabilität im Umsatz hat, wo ich vielleicht sogar die Umsetzung Schritt für Schritt auch von meiner Zeit ein bisschen lösen kann. Genau, aber vor allem auch meine Preise halt endlich mal in die Höhe schrauben kann. Und da braucht es immer so ein bisschen, das ist so meine Grundbedingung, dass ich das Gefühl habe, ich kann jemandem helfen, ist immer die, dass jemand Expertise hat. Und da muss man oft gar nicht so lang schon als Freelancer, Freelancerin unterwegs sein. Aber es hilft halt, wenn du vorher zum Beispiel, also wir haben wahnsinnig tolle Kunden gehabt, Kundinnen gehabt, die vorher lange in einer Agentur waren, die einfach wahnsinnig gut in dem Handwerk waren und die dann im ersten, zweiten Monat mit uns gestartet sind, weil ich gewusst habe, die bringen die Fähigkeiten mit. Aber tendenziell sicher die schon 2-3 Jahre am Markt ungefähr sind,
länger. Das ist immer so die Tücke beim Freelancing, dass die Leute, wenn du Leuten helfen willst, wenn die zu einem kommen und sagen, hey, bei mir läuft es irgendwie nicht, ich merke, das läuft nicht richtig an, dass man natürlich erstmal herausfinden muss, okay, ist es eine Sache des administrativen drumherum Business, der Business-Seite, oder ist es vielleicht ein fachliches Problem, wo dann einfach, weil Freelancer sind ja wirklich in der Regel hochspezialisierte Leute oder zumindest das sind eher so in dem seniorigeren Bereich, wenn man jetzt so in so Karriereleveln sprechen will. Und wenn es da halt nicht passt, ist natürlich dann immer schwierig, da kann man dann auch nicht mehr mit Businessberatung viel machen und so. Ne? Das muss natürlich passen. Aber das ist zum Glück meistens der Fall, wenn man jetzt mit Leuten spricht. Und oft sind es dann die Stellschrauben, an denen du dann ja auch drehst, wo du sagst, okay, du musst dich einfach von deinem Angebot anders ausrichten oder du musst bestimmte Dinge verinnerlichen. Ne?
Absolut, ja. Also es ist ich glaube, die Freelancer oder DienstleisterInnen, wenn man mal so will, können sich da auch super reinversetzen, weil die können ja auch nur ihre Kunden erfolgreich machen, wenn das Produkt gut ist.
Richtig.
So, und wenn das eigene Produkt, in dem Fall die Fähigkeiten nicht gut sind, dann tue ich mir natürlich auch immer schwer, jemanden erfolgreich zu machen. Definitiv, ja. Aber ich mache auch die
Hast
Erfahrung,
du
dass die
diese
meistens
Fälle
sehr gut
mal,
sind.
dass du das Kunden oder dass Leute zu dir kommen und sagen, hey, helf mir bitte, und du stellst fest, ah, es ist vielleicht doch ein fachliches Problem. Wie hast du sowas mal und wie gehst du mit sowas um?
Ja, spannende Frage. Also, ich kann natürlich, also zum einen kann ich oft die fachliche Expertise nicht zu 100% bewerten. Also, wenn jetzt jemand, ich bin jetzt zum Beispiel kein Entwickler, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt,
Guck dir meinen Code mal
Entwicklungsleistung,
an.
ja, jetzt schau dir das mal an, dann komme ich an meine Grenzen, muss ich dann doch ehrlich gestehen. Aber ich schaue mir dann oft die Historie an. Also, wenn zum Beispiel jetzt jemand frisch aus der Uni kommt, könnte auch super sein, aber dann weiß ich oft, da fehlt noch Praxiserfahrung, da ist noch ein bisschen zu wenig da, auch klarheitstechnisch. Was will ich denn machen, was will ich nicht machen? Und wir arbeiten ja schon sehr klar an Themen wie Fokussierung, Spezialisierung, Positionierung auch. Und das ist so ein bisschen wie, wenn ich sage, du willst nach der Uni gleich dich auf deinen Traumjob für immer festlegen. Also ist natürlich sehr übertrieben jetzt formuliert. Aber da fehlt teilweise nicht nur die fachliche Expertise, sondern auch die Klarheit, was ist denn überhaupt schon möglich hier.
Da könnte ich mit dir jetzt auch wahrscheinlich eine Stunde drüber reden,
Auf jeden Fall, ja, ich merke
was
schon, ja,
so.
aber es ist spannend,
Aber ich muss als
ja.
Moderator das Thema quasi zum eigentlichen Kern lenken, nämlich dass wir heute ein
Ja.
bisschen über dieses ganze Thema Krise, ne, ich hatte es schon eingeleitet, bevor du dich vorgestellt hast, Thema Krise, was kann man machen? Und mich würde, hatte ich dir jetzt im Vorgespräch eben auch schon gesagt, zwei Sachen vor allem interessieren. Was kann man machen, wenn es gerade läuft und man sagt, ich bin eigentlich zufrieden, aber ich habe Angst, dass jetzt in den nächsten Wochen, Monaten sich dieser Erfolg vielleicht stagniert oder dass da einfach sich ein Gegentrend bemerkbar macht. Was kann ich präventiv machen, damit das gar nicht passiert, wenn jetzt diese Krise so anrollt? Und im zweiten Teil vielleicht drüber sprechen, was kann man machen, wenn man schon betroffen ist und merkt,
Ja.
wir brechen jetzt Buchungen weg, ich mache mir Sorgen um meine Selbstständigkeit.
Ja.
Vielleicht diese zwei Teile und dass wir
Sehr
vielleicht mal
gern.
damit anfangen, was kann man
Ja.
eigentlich machen, wenn es gerade läuft und man
Wenn es
einfach sich
gerade läuft,
sagt,
ja.
was mache
Ja.
ich jetzt präventiv?
Ja. Also total gern. Also vielleicht lassen wir wieder am Kerngedanken starten. Was passiert tendenziell in Krisenzeiten? Also welche Art von Produkten, wenn man es mal so ganz, ganz allgemein angeht, werden weniger gekauft. Und das sind die, die Luxusgüter sind, die man eigentlich nicht zu 100% braucht. Also ich nenne sie mal so ein bisschen die Nice-to-Haves. Das sind alles die Dinge, die in Zeiten des Überflusses, die man sich dann gerne mal gönnt. Aber wenn es in die Krise geht, das bedeutet ja immer, überspitzt formuliert, immer Überlebensmodus, nur die Dinge, die mich am Leben halten, unternehmerisch gesprochen in dem Fall jetzt, aber eben auch jetzt privat zum Beispiel, ja. In der eigenen ja, Zahlungsliquidität, also dass man auch genug Geld hat, dann schaue ich halt, was hilft mir dabei und ich fokussiere mich darauf. Und das sind dann diese Must-Have-Themen, die Dinge, die ich haben muss. Und das ist für mich so eine ganz spannende Unterscheidung zwischen Nice-to-Have und Must-Have. Um auf die Frage, also was kann ich präventiv tun, ist einfach ganz klar zu überlegen, wie kann ich zum Must-Have werden, ich mit meinem Angebot, ich mit dem, was ich da draußen anbiete und leiste. Und das ist die große Challenge, die ich sehe, ob in Krisen oder auch nicht Krisenzeiten, ist eben die große Challenge, die sich dann einfach ja, dahin mündet oder zum Ausdruck kommt, dass dann viele auch, die mit uns arbeiten und zu uns kommen, davor sagen, es fällt mir schwer, meine Preise durchzusetzen. Es fällt mir schwer, Interessentinnen, spannende Kunden ins Gespräch zu bekommen. Ja, das ist einfach, weil man nicht richtig also weil natürlich zum einen im Riesenwettbewerb steht, so weil es ganz viele gibt. Das ist eine Positionierungsfrage, weil die sehr viele positionieren sich. Können wir auch wahnsinnig gerne nochmal tiefer reingehen, aber ich möchte
Ist
jetzt
auch
nicht zu
wieder so ein
tief.
Thema, wo wir 2 Stunden drüber reden könnten
Wahnsinn,
inzwischen.
ja. Aber dass man sich nicht zu tief auf die Methode positioniert, zum Beispiel, weil niemand versteht, was ist der Wert? Warum ist da eine Methode jetzt wichtig und warum hält sie mich jetzt am Leben sozusagen? Also was bringt jetzt konkret Copywriting oder Webdesign? Das sind alles unfassbar wichtige Dinge, aber man muss es richtig übersetzen für den jeweiligen Kunden. Ja. Und da fällt es schon mal wahnsinnig schwer. Also man ist mega, mega vergleichbar zum einen. Mhm. Aber zum anderen eben fällt es einem dann schwer, wirklich die Probleme, die wirklich wichtigen Probleme meiner idealen Kunden zu adressieren. Ja, mhm. Und die muss man erst einmal sauber finden. Und es ist so meine Philosophie. Und auch wenn wir darüber sprechen, was kann ich präventiv tun, ist wirklich mal am Markt rauszugehen und mit seinen Kunden einfach mal vielleicht auch zu sprechen und zu sagen, hey, was sind denn jetzt gerade, natürlich in deinem Themenbereich, mhm. was du bedienen kannst,
ja.
wirklich die Dinge, die dir jetzt echte schlaflose Nächte vielleicht sogar bereiten.
Mhm.
Ja? Also vergleich das wirklich immer so ein bisschen wie, was wären jetzt so die Halsschmerzen, die du eigentlich ja, die du verkraften kannst, da gehst du jetzt nicht gleich zum Arzt, da sagst du, ich schlafe mhm. mal eine Nacht drüber, morgen passt schon wieder.
Ja.
Und was sind diese starken Rückenschmerzen, die dich wirklich nachts wach halten und deine ganze Lebensqualität verändern?
Mhm.
Und bei Unternehmen gibt es es genauso. Und die Kunst mhm. ist einfach unter Anführungszeichen, das zu identifizieren, also diese lösenswerten Probleme, diese echten, mhm. teuren Probleme einfach zu erkennen und dann auch wirklich Lösungen zu entwickeln, weil mhm. meine Dienstleistung, das ist für mich der Unterschied. Ich denke nie in, ich liefere jetzt meine Zeit und meine Methode. Also ich schreibe jetzt irgendeinen Text für eine Wortanzahl oder Stundenanzahl.
Mhm. Ja.
Sondern ich möchte immer mit dem, was ich kann, mit meiner Expertise, ein mhm. Problem lösen. Und ich möchte immer eine Lösung dafür entwickeln, die mhm. da eben raufpasst. Und das einfach replizieren. Und da gehen wir einfach auf die Suche und finden es raus. Und deswegen für mich der Tipp wirklich, sprecht mhm. mal mit den Kunden, die für euch wirklich spannend sind. Fragt, was die gerade wirklich umtreibt. Und versucht dann eine Gemeinsamkeit zu finden und euch zum einen immer glasklar dann eben auf die Probleme auch zu positionieren und zu fokussieren, mhm. um dann auch die Sprache in Wertbotschaften für euch zu übersetzen.
Mhm.
Und dann werdet ihr merken, es ist deutlich einfacher fällt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, deutlich einfacher fällt auch mal mit Leuten die Zusammenarbeit zu starten. Also man mhm. kommt dann nicht in diesen Klassiker wie, zum Beispiel jetzt höre ich es wieder oft, ja Max, uns passiert es oft, dass wir am Ende des Jahres mit Leuten im Gespräch sind und mhm. die sagen, dann melde dich doch im ersten Quartal.
Ja.
Dann im ersten Quartal sagen die, ah, melde dich doch gerne im zweiten. Also man wird dann ständig verschoben, weil es einfach ja. ein Nice-to-have ist.
Mhm.
Und jetzt viele Firmen, gerade vor allem auch größere Firmen, glaube ich, und das ist auch unterschiedlich von der Branche, mhm. jetzt in zu diesem Modus kommen, Achtung, Kosten, lasst uns lieber mal ein bisschen abwarten. Mhm. Und alles, was jetzt nicht so wichtig ist, cutten wir ja, jetzt einmal. Ja,
voll.
Genau.
Mhm. Kann man, wenn ich jetzt so, ich würde es gerne so auf so ein konkretes Beispiel vielleicht irgendwie
ja.
ummünzen. Wenn ich jetzt Freelancer bin, ich habe eine Leistung, die sich vielleicht wirklich, das ist eine Nice-to-have-Leistung. Mhm. Ich habe zum Beispiel gehört, dass von der Katharina, das ist die Freelancerin, mit der ich gesprochen habe, die sagt,
ja.
die ist im PR-Bereich. Und
ja.
das, sie sagte, das ist eine Leistung, die viele Unternehmen dann einfach als erstes kürzen und sagen, ja gut, jetzt PR ist jetzt erstmal, ne, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie aufs Kerngeschäft, zumindest sagte sie, dass das gerne mal, das fällt vielleicht unter so eine Nice-to-have-Sache, die du jetzt angesprochen hast. Was könnte sie jetzt machen, wie würdest du das angehen? Würdest du an ihrer Stelle erstmal einen Termin dann mit ihren Kunden machen, wo sie sagt, da würde sie gerne noch Buchungen sicherstellen? Und dann, wie arbeitet sie dann ihren Nutzen wirklich raus und überzeugt,
ja.
weil ihre Leistung selber kann sie ja nicht wechseln. Also sie ist ja PR-Beraterin.
Klar,
ja. Was würdest du da empfehlen?
Genau, also im Allgemeinen muss sie jetzt einen Weg finden, mhm. wie sie klar kommunizieren kann, dass ihre idealen Kunden durch PR mehr Geld verdienen. Im besten mhm. Fall auf kurzfristige Art und Weise.
Ja.
Das ist ja oft immer der Kern daraus.
Ja.
So. Und das Problem ist, wenn ich solche Sätze höre, ist ja PR wieder als erstes gekürzt. Das ist für mhm. mich immer ein Indiz dafür. Die Zusammenarbeit beruht eher auf, ja, das haben wir uns mal einkauft, weil wir gehört mhm. haben, PR ist vielleicht spannend. Aber eigentlich brauchen wir ja, um die Umsatz zu sichern, eher unser ja. Vertriebsteam oder die mhm. Werbekampagnen, weil die kurzfristig funktionieren oder was auch mhm. immer. Heißt, da ist oft so ein Wertverständnis vielleicht auch noch nicht genug da.
Mhm.
Und der Kunde vielleicht gar nicht so richtig genug gebildet worden am Anfang. Das ist genau dieses ja. Problem. Und das ist auch nicht aus meiner Sicht auch nicht der Job des Kundens zu verstehen, warum PR wichtig ist oder jede mhm. andere Methode auch.
Ja.
Also wirklich nur auf das Beispiel bezogen. Ich,
ja,
ich
ja.
rede jetzt nicht gegen PR oder sonstiges, nee, nicht nee. Falsch verstehen.
Ich sage auch nicht, dass das bei ihr so komplett so ist. Es ist nur so das, was mir jetzt als Beispiel gerade eingefallen ist.
Ne? Macht total Sinn, ja.
Mhm.
Genau. sondern einfach jetzt einen Weg zu finden, was kann ich denn mit dem Thema PR lösen, was jetzt für die Kunden wichtig sind und wie kann ich das richtig kommunizieren.
Ja.
Weil oft scheitert es nicht an der Methode selber, sondern einfach nur am Verständnis meines Gegenübers, warum es jetzt gerade eben wichtig ist. Und das heißt, ich würde einfach, wenn jetzt Kunden zum Beispiel jetzt kündigen und sagen, hey, wir brauchen das gerade nicht, einfach zu verstehen, okay, was ist denn für euch jetzt die Prio? Und es kommt fast immer darauf zurück, ja, wir müssen jetzt einfach die Maßnahmen reduzieren, die jetzt wirklich jetzt Umsatz halten oder vielleicht Neukundengeschäfte im Ausmaß liefern.
Ja.
Um dann einfach da reinzugehen, okay, was sind denn für euch die wichtigsten Kanäle? Womit struggelt ihr denn gerade? Und ganz oft kommt man vielleicht dann drauf, aber es kommt auch immer auf den Kundentyp an. Und es ist auch dann eben zu verstehen, wer ist der ideale Kunde? Vielleicht sind die Kunden, die sie gekündigt haben, auch nicht die idealen Kunden. Man muss dann einfach sehen, es gibt ganz andere, die gerade das Thema wirklich dringend brauchen. Mhm. Also wo kann ich ein Must-Have werden? Mhm. Ich will auch nicht sagen, dass man im ganzen Markt auf einmal ein Must-Have sein kann mit dem, was man tut. Das ist natürlich ein Blödsinn. Ja?
Ja.
Aber einfach mit den Kunden, die zum Beispiel jetzt gekündigt haben, verstehen, was war der Grund, was möchten die wirklich erreichen? Und dann überlegen, kann ich das mit PR überhaupt liefern? Ja. Da muss man auch immer ehrlich sein, also ich möchte ja nichts künstlich irgendwie reinkommunizieren. Absolut, das ist ja definitiv nicht das Ziel. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, das sind vielleicht wirklich nicht die richtigen Kunden und man muss sich selbst auch eingestehen, was auch sein kann, man ist da wirklich vielleicht ein Nice-to-Have, zu überlegen, was waren die vergangenen Projekte, zum Beispiel der letzten 3 Jahre zum Beispiel, mit denen ich das Gefühl habe, dass 2 Sachen wirklich gegolten haben. Erstens, die waren für mich super profitabel.
Ja,
und da habe ich wirklich tolle Ergebnisse liefern können. Das sind mal so 2 Faktoren, die mir schon erste Orientierung geben. Und dann schaue ich da tiefer rein und versuche nochmal mit denen ins Gespräch zu gehen und sagen, was waren das eigentlich für Probleme, die wir wirklich gelöst haben? Warum war das für dich wertvoll? Mhm. Man merkt dann, und wir entwickeln da immer sehr schnell erste Annahmen von so Angebotskonzepten. Und das Schöne an der Dienstleistung ist es ja auch in dem Fall jetzt, du hast ja anders wie bei Hardware-Produkten irgendwie einen langen Entwicklungs- und Produktionszyklus, sondern man kann als Dienstleister, Dienstleisterin einfach mal einen Zettel nehmen und einen Stift und schreibt ein neues Angebot auf und dann geht man zum Kunden und sagt, wie schaut's aus? Wäre das was für euch? Mhm. Und im Prinzip machen wir das. Wir geben da Orientierung rein, wir sprechen mit den Kunden, bauen erste Varianten und Prototypen und haben dann so Iterations-, also Feedback-Schleifen, Gesprächsschleifen, wenn man so will, wo wir ziemlich schnell rausfinden, wo jetzt gerade dieses Must-Have-Thema ist und wo Kunden in welchem Bereich auch Kunden bereit sind und welche Kunden vor allem auch wirklich Geld auszugeben und wie ich die Dinge auch glasklar formulieren kann.
Sehr gut. Nehmen die Kunden das auch an, also diese Gespräche, dass man auf die zukommt und sagt, hey, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten, um besser zu verstehen, wie ich dir helfen kann. Das ist ja dann schon sehr salesmäßig und ich denke, da wird der ein oder andere Kunde auch schon den Braten riechen und sagen, hey, das ist jetzt eher so, wir wollen jetzt eigentlich gerade vielleicht ein Budget kürzen oder das ist ja auch immer, das Problem ist ja immer, das sind ja riesige Strukturen in den Abteilungen, wo dann Budgets vergeben werden und gesagt, hier, nee, Budget gekürzt, kümmere dich bitte darum, dass unsere Zusammenarbeiten mit den Freelancern erstmal auf Eis gelegt sind und dann komme ich als Freelancer an und sage, hey,
klar.
Lass uns doch mal sprechen und so, weißt du?
Klar.
Ich meine, ich will da gar keine Annahmen machen. Mich würde interessieren, weil du ja das mit deinen Kunden genau diese Sachen machst, wie das angenommen wird und wie das funktioniert.
Extrem gut, wenn man es richtig macht. Und ich möchte so ein paar Impulse geben, wie man es richtig macht. Also erstens, es steht und fällt natürlich alles mit der Art und Weise, wie ich dieses Gespräch, wir nennen es bei uns Feedback-Gespräche, verpacke. Und wenn zum Beispiel jetzt, bleiben wir bei dem konkreten Beispiel, jetzt die sagen, hey, wir brauchen gerade PR nicht, wir müssen uns auf andere Themen fokussieren. Man sieht jetzt auf diese Person nochmal hingehen und sagt, hey, ich merke, ich muss mein Angebot auch anpassen, weil ich das Gefühl habe, es zahlt jetzt wirklich nicht so auf die wichtigsten Themen ein, die für euch wichtig sind. Und ich spreche jetzt gerade einfach mit ein paar Bestandskunden von mir, um da einfach so mal Dinge anzupassen. Hast du mal 15, 20 Minuten und teilst einfach mal, was wirklich gerade bei euch auf der Agenda steht, bevor ich jetzt Dinge kommuniziere und anpasse, die gar nicht relevant sind. So, wenn ich das in diesem Rahmen verpacke, was ja auch eine absolut ehrliche Antwort dafür ist, dann hat dein Gegenüber viel mehr das Gefühl, okay, ich möchte dir helfen. Und dann ist es eher ein Thema, dass mein Gegenüber sich, ich nenne es ein bisschen das Bauchpinselprinzip, sich gewertschätzt fühlt in seiner Meinung und seiner Expertise. Und wir haben da zum Beispiel so Feedback-Gesprächsrunden und Nachrichtenvorlagen und Templates, wie wir sehr, 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 sehr einfach solche Feedback-Gespräche wahnsinnig schnell fixieren können. Ja. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz,
Ja, voll gut. Also ich meine, das ist eine Sache, was ich da auch rausgehört habe, ist halt vor allen Dingen, dass man weg von diesem, ich sag, ich bin Texterin oder Texter, ich biete Texte an, sondern mehr hin Absolut. Zu diesem, ich helfe dir mit meinen Texten bessere Kundenbindungen zu erzeugen oder so. Also dass man mehr diese Werte,
Absolut. Ja. Genau, weil das Problem ist einfach, dass wenn du nur als reine Kapazität gesehen wirst,
ja.
dann wirst du schneller mal gestrichen. Mhm. So. Vielleicht auch irgendwann sogar, ich würde gerne sagen, gestrichen. In Krisenzeiten, glaube ich, kann auch für Freelancer eine Riesenchance sein, weil Unternehmen sich weniger an Mitarbeiter binden müssen und dann mehr mhm. Freiheit haben. Ja. Also auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich würde das gerne verallgemeinern, dass es immer negativ mhm. sein muss. Aber für mich jetzt auch, wenn du Kapazität bist, dann ist der direkte Wert schwer so vermittelbar, außer ja, der ja. schreibt jetzt oder die schreibt ein paar Texte. Sondern die Frage ist ja immer, was mhm. du gerade auch angesprochen hast, welche Probleme und welche Ergebnisse kann ich durch meine mhm. Expertise liefern? Mhm. Und darum geht es genau. Ja, was löse ich mit Text? Und das wirklich klar, sich darauf zu positionieren, im Angebot auch abzubilden mhm. und im Vertrieb dann im besten Fall auch wirklich ganz klar zu kommunizieren. Ja, definitiv.
Ja, ja, macht total Sinn. Das klingt sehr gut. Würdest du sagen, das sind so die, das, was würdest du den Leuten raten, die jetzt, bei denen es eigentlich gut läuft und die präventiv was machen wollen? Oder würdest du sagen, da kommt noch, da hättest du noch andere Tipps? Oder wollen wir direkt über die Leute, ich sag mal, um die Problemkinder, die jetzt schon, wo es jetzt schon vielleicht ein bisschen, die Situation ein bisschen anders aussieht, sprechen?
Ja, also gerade, also vielleicht noch einen Tipp, weil das auch immer sehr oft sehe, ist, die wie beim Investieren vielleicht, mhm. wenn man an Aktien oder sonstige Dinge denkt. Also ich bin jetzt per absolut nicht der Investment-Experte, mhm. aber meine bescheidene Meinung ist, es ist sinnvoller zu diversifizieren. Also mehrere, das ist ein Risiko zu streuen.
Ja.
Und das, was ich herausgefunden habe, ist und einfach da draußen beobachte, dass die wenigsten im eigenen Kundenstamm tun. Meinen mhm. mit. Sehr viele beziehen einen riesen Anteil ihres Umsatzes von einem mhm. oder zwei oder drei Kunden. Und das ja. heißt, wenn es dir jetzt gut geht mhm. und du hast das Gefühl, du hast jetzt ein, zwei, drei, vier große Kunden, mhm. Definitiv einen Weg zu finden, wie du dein Risiko auf mehrere ja. Kunden verteilen kannst. Weil ja. ich kann dir nicht sagen, wie viele Gespräche ich schon führen musste fast, mhm. Die sagen, Max, jetzt ist ein Riesenkunde weggebrochen, wir haben ein Umsatzloch. Wir ja. sind nicht klar positioniert, wir leben eigentlich von Empfehlungen. Was machen mhm. wir jetzt? Mhm. Und das heißt, wenn es dir gut geht, bitte gerne überlegen, wie kann ich vielleicht sogar bei einem großen Kunden gern reduzieren, wie Kapazitäten freischaffen und einen neuen Kunden ja. aufbauen. Ja. Also ich sage immer so Faustwert, ja, also Taumen mal Pi, also man sollte pro Kunde um Schnitt 15% des Gesamtumsatzes ausmachen. Mhm. Ja. Vielleicht sogar 20, aber nicht mehr. Ja. Da muss man wirklich aufpassen.
Ja, es ist doch verrückt, was du diesem Kunden für eine Macht gibst. Ne? Wenn du jetzt wirklich mit zwei, drei Kunden arbeitest, die deinen gesamten Umsatz verteilen, dann ist dieser eine Kunde, oder du selber als Freelancer bist ja in so einer schlechten Verhandlungsposition, weil was willst du verhandeln, wenn der Kunde sagt, ist nicht mehr?
Absolut.
So, dann hast du ein Drittel ja. deines Umsatzes vielleicht verloren. Und da kannst du nicht mal eben sagen, so, ja gut, selbstbewusst in der Preisverhandlung, ich möchte jetzt hier erhöhen, take it or leave it sozusagen, sondern ja. leave it bedeutet im Zweifel schlechte Zeiten für dich und Probleme wirklich in der Existenz. Ne? Ja.
100%. Und ja. ich meine, viele, viele Zuhörer, Zuhörerinnen sind jetzt wahrscheinlich alleine, aber es gibt mhm. dann die, die dann große Kunden gewinnen und dann ein Team mhm. aufbauen. Und es waren unzählige Agenturen, mit denen ich gesprochen habe, die ja. Mitarbeiter sich Zeit aufgekauft, also reingekauft in Form von Mitarbeitern mhm. haben, weil sie große Kunden gewonnen haben, dann ja. ist er weggebrochen und sie haben einen riesen Kostendruck ja. und müssen dann wieder Mitarbeiter kündigen, mhm. zurückskalieren sozusagen im negativen ja. Sinne ja, und müssen dann die Basis richtig bauen, richtige mhm. Positionierung aufbauen, richtiges Angebot, ein Must-Have-Thema finden, ja. Struktur im Vertrieb und Abläufe, was nicht schwer ist zu tun, aber man muss ja. es einfach angehen und das ist ein Thema, das ich so oft sehe, ist, deswegen finde ich es total toll, dass du es angesprochen hast, ist, mhm. weil die meisten priorisieren immer sich selbst runter. Und gerade in mhm. Zeiten, wo man gerade vermeintlich viel zu tun hat,
ja.
arbeitet man nie am, wie es so schön heißt, eigenen Unternehmen.
Ja.
Und wenn es dann soweit ist, sind wir Menschen halt einfach oft, dass mhm. wir uns dann erst verändern, wenn es 5 vor 12 ist sozusagen, mhm. dann verändert man was. Und deswegen, wenn es jetzt jemandem gut geht, dann gern diese Dinge schon mal beachten. Mhm. Definitiv, ja.
Hast du da auch so eine Faustregel, wenn ich mit meinen Gästen spreche oder mich mit Freelancern generell austausche, Dann höre ich oft, oder so habe ich das auch viel, ein Tag in der Woche, vielleicht der Freitag oder sowas, ist wirklich für administrative Themen, Ausbau des Business, Weiterbildung, was auch immer, nur zumindest nicht für die Dienstleistungen, für die Leistungen, die man ausübt, geblockt. Finde ich ganz gut, weil man hat dann diesen einen Tag, wo man genau weiß, das gehört nicht, das ist jetzt keine, der ist nicht für Kapazitäten für Kunden zu buchen, der ist einfach frei immer für genau diese Themen, weil wenn man sich diesen festen Tag nicht schafft, dann ist es immer schwierig, ja, das so was wie Weiterbildung, ja, das machst du dann mal, wie du sagst, im nächsten Quartal, so, das, man schafft sich nie diesen Freiraum dann, ne?
Absolut, ja. Also auch extrem spannender Punkt. Also wir haben, eines der ersten Dinge, die wir mit unseren Kunden machen, ist immer eine unter Anführungszeichen perfekte Woche zu designen. Und diese perfekte Woche beinhaltet einfach die so ganz große Überthemen, die man ausbalanciert im Kalender einfach immer berücksichtigen sollte, wie Kundenarbeit, wie alle Aktivitäten, die dazu führen, neue Gespräche zu fixieren.
Ja.
Dann Neukundengespräche zu führen.
Ja.
Dann aber auch diesen Themenblock mit am Unternehmen arbeiten, repräsentative, administrative Dinge. Und wenn man ein kleines Team hat, auch die internen Team-Meetings einplant. Und das ist total spannend, wenn man mal wirklich, das ist die Realität für sehr viele und war es auch für mich lange Zeit,
ja,
dass mein Kalender tatsächlich von anderen bestimmt worden ist und ja, ich viel mehr reagiert habe, was passiert. Und seitdem ich das für mich umgesetzt habe, kann ich wirklich viel, ich sage nicht, dass es immer perfekt ist, das ist natürlich utopisch, aber ja, ich kann mal viel bewusster in meine Woche gehen, ich kann auch mal meine Kunden besser erziehen, weil man wird feststellen, wenn man Kundenaufgaben bündelt, Batching, wie es so schön heißt, dann ist man nicht nur effektiver, sondern hat auch viel weniger sogenannte Kontextwechsel. Man muss weniger von einer Aufgabe in die nächste springen und ist deswegen deutlich effizienter auch. Und ja, deine Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, also meiner Meinung nach sollte man mindestens einen Tag komplett ohne Kundenarbeit haben.
Ja.
Wenn man es später mal schafft, vielleicht sogar eher zwei. So ist es für viele nicht immer 100% realistisch in der jetzigen Phase, aber das Schritt für Schritt so strukturieren und dann in Themen am Unternehmen arbeiten gehen, aber auch Akquisetätigkeiten strukturiert aufbauen, weil du dann eben Nein sagen kannst und die, was du vorher schon gesagt hast, die Verhandlungsmacht dann sozusagen nicht nur im Gegenüber ist und ich muss sagen, ja, Amen, danke, ich mache alles zu deinen Bedingungen, sondern man kommt einfach auf einen anderen Weg rüber.
Genau. Es ist auch verrückt, also es ist ein psychologischer Effekt, aber das Gegenüber merkt dir auch an, wenn du das, was jetzt gerade verhandelt wird, unbedingt brauchst oder nicht.
Absolut.
Also wann immer ich in Gesprächen war, wo ich gesagt habe, es wäre schon cool, aber es ist jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nicht total am Boden zerstört, wenn das jetzt nicht klappt. Hat es meistens geklappt und umgekehrt eben nicht.
Ja.
Also es ist halt wirklich, das merkt man schon, ob jetzt jemand da sehr, sehr dran hängt und emotional investiert ist oder eben nicht. Und ich glaube, da schafft man sich mehr als, oder vermeidet man mehr als ein graues Haar, wenn man jetzt nicht so ganz abhängig extrem ist von einzelnen Sachen. Ne?
Ja, also ich, total spannend. Also eine kleine oder Anekdote vielleicht aus der Zeit. Also ich durfte ja ein Software-Startup mit Eversports mit aufbauen, was total tolle Zeit war. Und da war ich ja verantwortlich für den norddeutschen Raum und habe da ein kleines Vertriebsteam auch geführt. Und es war total interessant zu sehen, es gibt Leute, bei denen läuft es auf einmal. Und du denkst dir, was hast du denn verändert? Und ich weiß es gar nicht so genau. Und dann habe ich mal genauer reingeschaut. Es waren nicht immer, aber ganz oft waren es die sehr locker im Gespräch waren, weil die Monatsziele schon erreicht hatten. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Die waren entspannt, die haben gewusst, der Monat ist voll, ich bin safe, alles jetzt ist on top. Und die gehen dann mit einer ganz anderen Einstellung und Ausstrahlung auch ins Gespräch und vermitteln beim Gegenüber. Ich brauche es jetzt nicht, so ein bisschen wie im, wie soll ich sagen, ist mal so ein Vergleich, der für mich sehr einfach ist, ein bisschen wie im Dating. Der Partner,
gegenüber riecht die Verzweiflung.
Genau, die sind attraktiv, so ein bisschen dieses, ich brauche es nicht. Und das ist im Vertrieb ganz, ganz klar auch so, weil du dich dann auch wirklich traust, dem Gegenüber mal klar die Meinung zu sagen, klar als Experte aufzutreten, als hört immer zu sagen, ja, stimmt. Und dann Gegenüber wird es auch schätzen, wenn du als Experte ihn oder sie auch challenged und einfach klar deine Meinung hast. Also es arbeitet extrem viel Vertrauen,
Ich habe mich in Gesprächen auch immer um eine gewisse Ehrlichkeit bemüht. Also ich habe nie so versucht in Verhandlungen, wenn ich mit Kunden spreche, zu sagen, du brauchst auf jeden Fall meine Leistung als Web-Frontend-Entwickler. Wenn ich das Gefühl hatte, hey, hier, ganz ehrlich, das kannst du theoretisch auch selber machen. Da kannst du dir auch in-house jemanden voransetzen. Ich mach das, nehme dir dieses Zeitliche ab und ich kann dir in einer anderen Expertise beraten. Aber wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, du bräuchtest mich dafür nicht unbedingt. Das ist jetzt gar keine mit im Sinn so, haha, Strategie, sondern das ist halt einfach in dem Moment, dass ich sage, ich muss diese Buchung nicht unbedingt haben. Ich freue mich natürlich drüber, wenn sie kommt, aber ich kann auch ehrlich zum Kunden sein und muss dem jetzt hier nichts erzählen, eine Sales-mäßig vielleicht, was nichts aufschwatzen, was er eigentlich nicht braucht. Und das wird dann auch sehr, sehr geschätzt vom Kunden. Und meistens sind das dann die doppelten und dreifachen Buchungen, die daraus entstanden sind.
Ja,
weil die gesagt haben, okay, hier bin ich richtig aufgehoben, der erzählt mir hier nicht, verkauft mir hier nicht irgendeinen Scheiß, den ich nicht brauche oder so. Ne?
Ja. Absolut. Kann man auch, also den Gedanken, also vielleicht dann auch, wenn man das als überlegt, wie kann man das jetzt wirklich täglich umsetzen, vor den Gesprächen einfach sich bewusst zu machen, auch wenn es oft schwer ist, das ist so dieses Ding mit dem Selbstbewusstsein.
Ja.
Was man kann. Man hätte es oft gern, aber man muss sich natürlich auch erarbeiten, dieses Henne-Ei-Problem ein bisschen. Aber bewusst in die Gespräche reinzugehen, genau wie du es gerade beschrieben hast.
Könnten wir jetzt auch Stunden drüber sprechen, glaube ich, so Preisverhandlungen, Preise machen und so. Aber wir wollen ja auch noch über die Leute sprechen, die jetzt schon merken, dass sie von der Krise betroffen sind, wo jetzt Buchungen platzen, wo Preise nicht mehr durchgesetzt werden können, wo einfach was anders ist als vorher. Wie immer würde ich sagen, man muss es auch nicht überbewerten. Es gibt ja auch saisonale Schwankungen und manchmal ist es einfach gerade Pech. Also es gibt dieses Phänomen im Freelancing, kennst du sicherlich auch, dass sich plötzlich alle Leute zur gleichen Zeit bei einem melden und in den nächsten Monat wieder keiner.
Ja, ja.
Also es ist ja so.
Ja, Wahnsinn, ne?
Kennt, glaube ich, jeder. Aber
jetzt
mal unabhängig davon, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, das muss jetzt, da ist schon irgendwas anders, in den letzten Jahren war das nie so. Was kann man machen? Was würdest du solchen Leuten raten, die jetzt auch Angst haben um ihre Existenz und die nächsten Monate jetzt?
Ja. Also du hast da für mich einen wichtigen Punkt gebracht, jetzt nicht panisch werden. Weil alles, was auch ich nicht machen will, ist, selbst wenn ich solche Dinge auch mache, wie kann ich jetzt 2023 trotz Krise meine Preise erhöhen zum Beispiel, ist es eigentlich nie mein Ziel, irgendwie Panik aufzubringen, weil man muss schon auch feststellen, dass Dinge dann schon auch gut werden. Also das heißt nicht, dass die ganze Wirtschaft jetzt Chari geht.
Hoffen wir es nicht.
Über den Jordan geht, ja. Aber wenn du jetzt kurzfristig sagst, hey, du hast jetzt Kundenwechsel weggebrochen und ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich die, ganz überspitzt gesagt, die Weihnachtsgeschenke kaufen soll, dann ist immer das Einfachste Akquise, und es macht natürlich dann nur Sinn, über Akquise zu denken, wie kann ich jetzt kurzfristig Cashflow generieren, und das heißt immer das Einfachste ist, mit Abstand ans Netzwerk zu gehen. Auch da wirklich ranzugehen und mit Netzwerk, also die meisten sagen dann, mein Netzwerk ist gar nicht so groß. Wenn man sich wirklich mal hinsetzt und mal wirklich das runterschreibt, merkt man, man hat doch oft schon einiges, wo man ansetzen kann. Und mit Netzwerk meine ich ehemalige Arbeitskollegen, meine ich ehemalige Kunden, meine ich auch Bestandskunden. Also es gibt genug Kunden, wenn du mit einem Angebot kommst, einer Lösung für irgendwas, die dich zusätzlich buchen. Haben wir schon wahnsinnig viele gehabt, die Bestandskunden dann upgraden haben können. Weil die vielleicht im besten Fall schon ein gewisses Maß an Vertrauen haben. Ja, also ganz oft ein Punkt, wo du Cashflow generieren kannst. Strategische Partner, also jemand, der ein ähnliches Angebot, ein ergänzendes, komplementäres Angebot zu dir hat und fragen, hey, könnt ihr mich da mit Leuten vernetzen? Also wie komme ich mit neuen Leuten über die zum Beispiel ins Gespräch?
Ja.
Also ich würde mir wirklich eine Liste machen, schauen, mit wem bin ich auf LinkedIn vernetzt? Bin ich in irgendwelchen Gruppen sonst wo unterwegs? Dann würde ich schauen, also erstens, was ist mein Netzwerk? Zweitens schaue ich mir dann an, wer sind die Leute, zu denen ich auch jetzt einen relativ einfachen Zugang habe, die auch relativ kurze Entscheidungszyklen habe? Weil es bringt dir jetzt kurzfristig wenig, wenn du jetzt sagst, ich kenne jetzt Gott und die Welt bei Konzernen.
Ja.
Ich meine, wenn du Gott und die Welt kennst, vielleicht bringt es dir dann auch was, aber die Entscheidungszyklen sind einfach wahnsinnig lang. So, also ich würde mir echt jetzt kurzfristig überlegen, Netzwerk, wer hat kurze Entscheidungszyklen? Und was und das Nächste ist jetzt, okay, was kann man denen anbieten? Und ganz oft ist auch eine Methode, mit dieser Feedback-Herangehensweise reinzugehen. Weil man merkt, erstens, wenn man das richtig macht, ist, die Leute sind wirklich gesprächsbereit. Ich sage jetzt nicht, dass sie sich eine Stunde Zeit nehmen, aber für ein kurzes Gespräch sind sie ganz oft wirklich zu haben.
Ja.
Und dann ist das Ergebnis des Gesprächs oft, okay, was machst du jetzt? Wie kannst du uns dabei helfen? Und wenn du dann einfach dann mit einer sauberen Lösungsgedanken schon hinkommst, dann wird man merken, das sehen wir oft, dass schon aus meistens 5 bis 10 Feedback-Gesprächen schon meistens die ersten 1 bis 3 Kunden mit dem neuen Angebot dann rauskommen, was man da rangeht. Also es ist für mich so eine Methode, Wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn wir uns alle Stricke reißen, was würdest du machen, dann würde ich genau das machen.
Mhm. Spannend. Also ich habe gerade jetzt in der letzten Folge mit Lukas gesprochen, der ist PM in einer Agentur und der sagte auch so ähnlich, dass die machen jetzt gerade zum Jahresende, wo ja auch einige Firmen einfach noch Rechtsbudgets haben, die sie verbrauchen müssen, damit sie im nächsten Jahr wieder das Budget kriegen für diverse Aktivitäten, Marketing und so weiter. Die gehen auch so aktiv auf Kunden zu, laden die dann viel zum Essen ein. Also zum Beispiel, dass man jetzt sagt, hey, lass uns doch nochmal essen gehen zum Ende des Jahres und so und sprechen dann nochmal über so, hey, wie sieht's aus? Wir haben uns mal überlegt, wie wäre das eigentlich, das machen ja viele Agenturen, ne, dass die proaktiv dann sagen auf Kunden und wir haben mal ein Produkt, einfach mal ein, wie so ein Prototyp, guck mal an, vielleicht ist das ja was, was ihr gebrauchen könntet und das für die umsetzt. Also so diese Herangehensweise, sagt er auch auf Agenturebene, funktioniert ganz gut. Und das kann man natürlich wunderbar auch als Freelancer machen, ne?
Absolut. Also gerade wenn du mit, wie gesagt, auch da mit Bestandskunden oder ehemalige Kunden, zu denen du einfach noch ein ganz gutes Verhältnis hast, einfach das Gespräch suchst, entweder in so einem ganz legeren Moment Geschäftsessen, wo dann schon irgendwas rauskommt wieder, wenn man ein paar smarte Fragen davor gestellt hat, oder eben in so einem Moment, wo man sagt, hey, wir wollen gerade gewisse Dinge bei uns anpassen und ich würde einfach deine Meinung, deine Zeit schätzen. Oder auch zu hinzugehen, hey, wir haben mal bei Ideen, hast du mal kurz Zeit? Es kommt immer darauf an, wie gut die Beziehung mit der Person ist.
Ja.
Weil wenn sie dich nicht gut kennt, dann ist der letztere Vorschlag oft so, dass sagt, ah, jetzt nicht, sondern nächstes Jahr. Aber dann ja, also super, super spannende Möglichkeit, selbst wenn man auch nicht in der Krise ist, seinen Umsatz am Ende des Jahres definitiv nochmal ein gutes Stück zu hören.
Ja. Ja. Würdest du Freelancern raten, also das ging ja jetzt mehr so in diese Richtung wirklich Neukundenakquise und Netzwerk erweitern, würdest du Freelancern raten, ihr bestehendes Angebot in irgendeiner Weise anzupassen, wenn sie merken, Preise kommen nicht mehr durch, Buchungen platzen, also sprich erstmal vielleicht die Frage, würdest du Freelancern raten, ihren Preis zu senken unter bestimmten Bedingungen oder würdest du sagen, ah, damit öffnest du die Büchse der Pandora, die Preise kriegst du nie wieder auf den alten Stand und so weiter? Oder würdest du, ist es individuell?
Boah, es ist sehr individuell. Also ich bin jetzt nie ein Fan von Preissenkungen. Es kommt immer darauf an, was das Motiv meines Gegenübers ist, warum man diesen Preis senken muss. Ich würde immer meinen Wert dann hinterfragen und schauen, okay, das ist immer der Ort, wo ich zu suchen beginne. Wenn jemand Preise senkt, bin ich entweder in einer schlechten Verhandlungsposition, weil ich unglaublich ersetzbar bin. Ja. Zweitens, ich habe eine hohe Drucksituation, weil die Person genau weiß, wenn sie mich als Kunden fallen lassen, habe ich ein Riesenproblem. Und drittens, ich habe jetzt keine Pipeline an neuen Kontakten drinnen. Da würde ich viel mehr mich an diese Dinge ranmachen. Also wenn es ein großer Kunde ist, also ich rate jetzt auch keinem da, lasst alle eure Kunden fallen, die sowas je machen. Also es hängt schon immer, es ist nicht so einfach pauschal beantwortbar.
Klar.
Aber das ist für mich ein riesen Faktor, ist, warum kommt jetzt diese Preissenkung? Also wenn die einfach sagen, so einfach, weil die mit mir neu verhandeln möchten jetzt, dann würde ich es sehr schwierig finden. Aber wenn die mir irgendwie sagen, hey, schau, lass uns den Preis senken, dann würde ich aber definitiv auch immer meine Leistung senken. Also solche Dinge zum Beispiel. Immer, ich würde zum Beispiel nie einen Rabatt auf meine existierende Leistung angeben, sondern wenn jemand einen geringeren Preis zahlt, bekommt er auch geringer, weniger deswegen. Das sind so Dinge, die ich zum Beispiel auch wieder wirklich da immer beachten würde.
Würdest du das Angebot in irgendeiner Weise sonst anpassen? Also klar, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man vor allem mal in so einen Feedback-Prozess gehen sollte und vielleicht schauen sollte, was kann man vielleicht ändern, damit Kunden die eigene Leistung mehr wertschätzen beziehungsweise auch mehr verstehen, was der Nutzen für das eigene Unternehmen ist. Aber würdest du sonst irgendwas am Angebot, an der Ausrichtung vielleicht ändern, wenn man in so einer Situation ist? Oder würdest du sagen, das ist dann der falsche Zeitpunkt, weil da hat man ganz andere Probleme vielleicht?
Also jetzt ganz allgemein gesprochen, auf mein generelles Angebot nein. Aber ich sage auch nicht, dass man jetzt nie auf einen Gegenüber zu einem gewissen Grad auch individuell eingehen sollte. Also ich bin schon immer ein Fan von, ich will jetzt nicht für jeden was individuell machen, weil dann sind meine Margen im Zweifel sehr gering, weil ich mich jedes Mal auch neu reindenken muss. Und ich will Dinge von einem auf den nächsten Kunden wirklich übertragen können, weil das für mich einfach gewisse Stabilität, Expertise auch ausmacht. Ja, du bist Expertise in deinem Bereich, wir sind Expertise in unserem Bereich, weil wir einfach das immer und immer und jeden Tag einfach machen.
Ja.
Aber klar, wenn jetzt ein Kunde kommt mit irgendeinem Änderungsvorschlag, dann würde ich immer ins Gespräch gehen. Das ist für mich immer wichtig. Das nie schriftlich machen, weil du nie weißt, was dahinter steckt. Sondern ich würde immer ins Gespräch gehen und dann einfach fragen, ja, was wolltest du denn damit erreichen? Und warum passiert das jetzt gerade? Und dann mit dem Kunden als Berater, Beraterin, Experte, Expertin an das Problem rangehen. Weil was ist das Motiv der Preissenkung? Ist vielleicht, hey, wir können uns immer leisten, weil wir davon ausgehen, dass die, keine Ahnung, der erwartete Umsatz gering ist. Und dann da nochmal mit dem Kunden gemeinsam reindenken. Und wenn du dann nachher immer noch das Gefühl hast, okay, es ergibt Sinn, dafür müsstest du deine Leistung anpassen, ja, das macht für mich dann auch einen guten Partner aus. Aber dann kannst du sicher sein, dass es deine Gegenüber, genauso wie auch zu Corona-Zeiten übrigens, werden die langfristig wertschätzen, wenn du da ehrlich mit den Leuten auf Augenhöhe hingehst und es sich deren kurzfristige Leitsituation sozusagen ausnutzt. Ja, wenn du wirklich Kunden hast, die leiden, ja, dann kann man natürlich schon lösungsorientiert reingehen. Ja, weil Konzerne hätte ja ein Riesenproblem damit, muss ich sagen. Also ganz allgemein gesprochen jetzt, ja.
Ich habe jetzt gleich noch eine letzte Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Kriegst du gleich auch noch. Aber vorher würde mich nochmal interessieren, weil du ja auch jemand bist, du bist Experte in diesem Bereich, du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Freelancing. Ich habe da meine eigene These, aber mich würde interessieren, wie das bei dir ist. Was würdest du sagen, ist so die wichtigste Eigenschaft, die du so in Freelancern, du sagst, das ist sowas, das macht erfolgreiche Freelancer aus, wenn sie diese Eigenschaft besonders ausgeprägt haben. Es ist immer so schwierig, das auf eine Sache runterzubrechen. Ne? Ich weiß, die nächste Frage ist da auch nicht einfacher.
Okay, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie in dem, was sie tun, gut sind.
Das sowieso.
Davon gehen wir mal raus. Genau, davon geht es mir aus. Ehrlicherweise Empathie. Meinen mit, ich kann mich in mein Gegenüber hineinversetzen.
Ja.
Ich verstehe, was die Menschen wirklich brauchen und kann deswegen auf der Basis wirklich echte, wertvolle Lösungen erstellen und kommunizieren. Ich glaube, das ist einfach dieses Gefühl zu haben, jemanden auch in einem Gespräch wirklich zu verstehen, anstatt jemandem was aufzuschwätzen. Und ich glaube, wenn ich da einfach gut bin, dann fügt sich, glaube ich, sehr viel von allein.
Finde ich gut. Also für mich ist es die Flexibilität. Ich habe jetzt in den letzten Gesprächen, das hat sich so über die letzten Jahre so ein bisschen immer mehr rausgearbeitet. Und wenn ich überlege, was sind so Sachen, die alle Leute gemeinsam haben, mit denen ich hier gesprochen habe, die wirklich erfolgreich in ihrem Tun sind. Und gerade jetzt in einer Folge, die ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mit einem Veranstaltungsmenschen, also er hat so Ton- und Veranstaltungstechnik gemacht und der hat natürlich während Corona gar nichts mehr zu tun gehabt. Ne? Da war dann plötzlich alles, gar kein Geschäft mehr, alles nicht mehr möglich. Und der hat halt einfach super smart sein Geschäft auf Online-Veranstaltungen gestellt. Also der hat halt technisch, diese ganzen Kirchen haben ja auch ihre Gottesdienste plötzlich online gestreamt und sowas und das muss natürlich technisch auch begleitet werden. Und der hat da einfach gesagt, okay, Expertise habe ich und das ist ja, natürlich musste das ein bisschen Weiterbildung und da wieder die Flexibilität, ne, dass man wirklich sich nicht auf dem ausruht, was man mal gelernt hat. Ne. Er hätte ja auch sagen können, ja gut, ich habe mal klassische Veranstaltungstechnik gelernt, wie man halt Offline-Veranstaltungen verkabelt, wie man das alles macht, organisiert. Nee, der hat sich halt mit den Corona-Richtlinien komplett beschäftigt. Der war so super Experte in allem, was gerade galt für Veranstaltungen und sonst was. Und B hat er sich halt in diesem ganzen Thema bei Zoom und wie man streamt und diese ganzen, wie man halt einen Livestream aufbaut, beschäftigt, sich da weitergebildet und so sein Geschäft gerettet. Also ich bin mir ziemlich sicher, so wie er das erzählt hat, der hätte das nicht geschafft, mit seiner Existenz zu bestehen, wenn er sich da nicht so angepasst hat. Anderes Beispiel habe ich auch gerade erst mitgesprochen, mein Gitarrenlehrer, der ist vorher kein Gitarrenlehrer gewesen, der war halt Musiker, der hat einfach Auftritte gespielt und der konnte natürlich während Corona auch keine Auftritte mehr spielen und hat sich kurzerhand über TikTok und YouTube komplett eine Personal Brand aufgebaut im Bereich Gitarrenunterricht und hat einfach die Stunden, die er gegeben hat, via Skype hochgeladen, nur dass man den Schüler nicht hörte, sondern eben immer seine Antwort. Er hat nicht mal extra Content erstellt sozusagen, sondern einfach nur das dokumentiert, was er gemacht hat und dadurch auch erfolgreich inzwischen, das wäre auch, und das finde ich zeigt, an zwei jetzt, sind jetzt zwei rausgecherrypickt.
Toll.
Zwei Anekdoten vielleicht, warum Flexibilität für mich so wichtig ist im Freelancing. Das ist alles so Sachen, sich nicht auf dem ausruhen, was man halt gelernt hat, sondern immer wieder auf die neuen Gegebenheiten reagieren und sich da anpassen, ist, glaube ich, echt so eine Sache. Aber Empathie finde ich auch gut.
Also, vielen Dank. also ich habe übrigens auch einen Gitarrenlehrer jetzt seit kurzem, deswegen gespannt, dass du es sagst.
Haben wir denselben?
Nein, also meiner ist vor Ort tatsächlich. Aber also so ist verstanden, aber es ist bei dir über Video.
Genau, über Skype. Der sitzt in Leipzig, ich sitze in Norddeutschland.
Ah, richtig cool. Ja, macht mir total viel Spaß, da auch kreativ auszuleben. Na, also gebe dir recht, also Flexibilität, bis zu einem gewissen Maß für mich jetzt persönlich, weil ich glaube, man darf jetzt nicht, also so ein bisschen dieser Satz, man muss erkennen, wenn ich auf einem toten Gaul reite, muss ich abspringen.
Ja, ja, klar.
Und das ist genau das, was du meinst. Also wenn ich merke, dass mein Geschäftsmodell, was ich tue, oder egal ob es Geschäftsmodell ist, können ja auch Marketingmaßnahmen sein oder was auch immer, ich muss sie verändern. Aber eben diesen Moment zu erkennen, weil viele, habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie zu schnell flexibel sind und sich durch die Flexibilität dann im Kreis drehen. Ja. Und dann einfach immer nur kurze Scheitern, wie zum Beispiel, das Vertriebsgespräch war nicht gut, ich muss jetzt was verbessern. Und dann dreht man sich im Kreis von Gespräch zu Gespräch und kommt nie weiter. Das heißt, diesen Mix zu haben, glaube ich, aber ich gebe da definitiv recht. Also da gibt es ja diesen schönen Satz, die einzige Konstante ist Veränderung. Und wenn du dann nicht flexibel bist, dann hast du natürlich Probleme.
Ist natürlich auch wieder eine paradoxe Sache, ist auch witzig. Im Webinar habe ich das auch gesagt, ne? Das ist für mich die wichtigste Eigenschaft. Und in einem späteren Punkt habe ich ja gesagt, Positionierung ist Gold wert. Und dann hieß es so, okay, aber würdest du dann in deiner Positionierung auch regelmäßig ändern? Und ich sage, nee, also bei der Positionierung würde ich mir schon gut überlegen, was ich mache und sich dann möglichst auch nicht mehr verändern. Weil sonst ist es natürlich jedes Mal hinfällig, wenn du da jetzt alle paar Monate was Neues machst. Also es ist natürlich wie immer allgemeingültig, es ist nicht so, gerade bei Freelancing ist ja immer so, wenn du Tipps raushaust, aber ich bin SAP-Freelancer und ich habe sowieso genug zu tun. Ja gut, für dich gilt es nicht, aber...
Ja, klar. Ja, die Personen müssen dann den Rat auch... Also für einige funktioniert es, für einige dann auch nicht. Also auf jeden Fall.
Es ist immer so diese 80-20-Dings, ne? Also das
ja,
so,
absolut, die
Mehrheit dann funktioniert, aber es gibt immer Leute, wo das dann nicht geht.
Ja. Genau, die man ansprechen will, spricht man hoffentlich an und die anderen passen dann auch nicht, was auch okay ist. Also genau.
Ja. Gut, Max, wie angedroht noch eine letzte Frage, die ich einmal in Gästen stelle. Jetzt das ist auch so eine Frage, wo man im Moment vielleicht nachdenken muss. Und zwar dein ultimativer Tipp für Freelancerinnen und Freelancer. Wenn du jetzt all dein Wissen auf nur einen einzigen Tipp, den du jetzt, ne, du musst jetzt den quasi besten für dich herausarbeiten. Das ist das Schöne, die Leute haben immer dann, weil sie nur einen Tipp nennen dürfen, meistens so diese No-Bullshit-Ansatz, einfach das, was ihnen als erstes im Kopf kommt.
Also ziemlich im Kern, was wir vorher besprochen haben. Finde heraus, was der Markt wirklich braucht. So, wenn du das ein Must-Have-Thema hast, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Und dann merken wir, und das habe ich jetzt auch schon oft bestätigt bekommen, weil wir auch mit sehr vielen Leuten unterhalten, jetzt zum Beispiel in Krisenzeiten, dass es oft die Firmen besser in Krisenzeiten performen, die so ein Produkt und Angebot haben. Mein einziger wichtigster Tipp ist, finde raus, was der Markt wirklich braucht und dann kommt alles andere von allein. Sofern du es lösen kannst natürlich.
Ja, sehr schön. Ja, ey, mit deinen Tipps hast du dann vielleicht dem einen oder anderen Freelancer seine Weihnachtsgeschenke jetzt gerettet, ne? Um das auf das Beispiel zurückzuführen.
Ja, das wäre schön. Das wäre das Schönste, was wir sehen können. Ja.
Ne, dann schreibt dann Max auch gerne, wenn er da deswegen vielleicht das Geschäft gerettet hat. Ja, Max, vielen, vielen Dank. Kannst du nochmal sagen, wenn jetzt Leute mit dir arbeiten wollen. Im Hintergrund sieht man schon den Namen, vielleicht wenn du so ein bisschen zur Seite gehst. Und, wobei jetzt, man sieht es jetzt nur im Podcast sieht man es nicht, genau, aber vielleicht auf deinem LinkedIn-Kanal oder wo auch immer du das vielleicht mal teilst.
Ja.
Wo findet man dich, wenn man mit dir arbeiten möchte oder beziehungsweise auch nicht immer mit dir direkt arbeiten, aber dein Angebot in Anspruch nehmen möchte?
Also LinkedIn zum Beispiel, einfach auf Maximilian Antosch eingeben, da findet ihr mich, vernetzt mich einfach gern und schreibt mir gern, dass ihr die Folge gehört habt, dann freue ich mich auch immer ganz besonders.
Ja.
Wenn ihr jetzt einfach mehr zu uns erfahren wollt, dann auf moversmakers.eu draufgehen, da findet man was zu uns und zu unserem Angebot. Was mir jetzt besonders Spaß macht und da dürfen wir dich ja auch als Co-Host nächste Woche mit begrüßen, ist, dass wir, also generell, wenn ihr einfach mehr zu uns erfahren wollt, wie wir ticken, dann veranstalten wir jetzt immer mindestens einmal im Monat so ein Event, so ein kostenloses Event, wo wir mit lauter Freelancerinnen und kleinen Agenturen einfach zusammenkommen für so einen Austausch auf Augenhöhe zu aktuellen Challenges, wie gerade, was gerade gut funktioniert. Es haben sich schon wahnsinnig viele Projektpartnerschaften da gefunden.
Ja, cool.
Und das findet man auch einfach auf LinkedIn, auf unserer Company-Page oder auch gern mich einfach anschreiben oder jemanden aus meinem Team. Schickt mir euch gerne mal einen Link dazu.
Genau. Ja, sehr gut. Die Folge kommt jetzt, wenn ihr die jetzt hört, ist es jetzt vielleicht Montag oder ihr hört sie auf jeden Fall, wenn ihr sie noch aktuell hört in der Woche, dann seid ihr noch nicht zu spät, nämlich am Donnerstag jetzt in der Woche, wenn die Folge erscheint, am 8. ist es, ne?
Genau, ich schaue nochmal kurz drauf. Genau, am 8. 12, um 15 ja. Uhr, genau, 8.12.2022. Ja. Wir werden es aber auch darüber hinaus noch, also es ist mit dir die Edition sozusagen. Ja. Wir machen es wirklich auch monatlich dann im nächsten Jahr darüber hinaus. Genau, das wäre schön, wenn wir uns alle dann gemeinsam da kennenlernen.
Ne? Ja, voll. Ich würde mich freuen, vielleicht den einen oder anderen Hörer da zu treffen. Kommt vorbei, ihr könnt sehr ungezwungen, es ist einfach...
Komplett ungezwungen, ja. Einfach wie ein nettes Gespräch unter Gleichgesinnten, um einfach mal zielgerichtet zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, gemeinsam die Probleme und Ziele zu besprechen, genau.
Ja, und den Tipp Netzwerken könnt ihr da auch direkt umsetzen dann im Prinzip. Ne?
Absolut, ja.
Genau. Man muss ja auch, das ist immer so, das finde ich immer bei so ganz vielen theoretischen Tipps und was man kann ja so viel reden, wie man will, aber wenn die Leute am Ende nichts umsetzen, ist natürlich auch wieder nur eine verlorene Zeit dann für die Leute. Sowas. Deswegen würde ich immer sagen, hey, versucht euch nach sowas, wenn ihr einen guten Tipp aus sowas mitnimmt, immer direkt einen Action Point, was auch immer wie ihr das nennen wollt, irgendwas, was ihr auch oft davon direkt umsetzt, zu finden. Ja. Und das wäre ja ein guter, um jetzt hier so Audience-Flow-mäßig, so, da könnt ihr direkt.
Weil, könnt ihr direkt mal, na, macht da die Conversion nach dem Podcast sozusagen.
Genau, also der Link ist auf jeden Fall schön. Da könnt ihr dann vorbeischauen und würde mich freuen, wie gesagt. Und, nochmal vielen Dank, Max, dass du hier warst.
Sehr, sehr gerne.
Wertvollen Tipps mitgebracht hast und schaut gerne bei Max vorbei, alle Links in den Shownotes.
Vielen Dank.
Wenn ihr euch sonst darüber hinaus mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community. Freelancer Kooperation und Austausch heißt sie. Link ist auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch mit über 10.000 Freelancerinnen und Freelancern vernetzen. Und, wenn ihr noch ein Facebook-Account habt, das ist immer so ein bisschen auch dazu sagen. Ja. Ich auch nicht wissen. Ansonsten sehr gerne auf LinkedIn. Ich packe meinen Link in die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.